diese Geschichte von wegen, ihr müsst alles auf eine Karte setzen und ihr müsst nur das wollen und so weiter, sonst könnt ihr es nicht schaffen, dass das auf jeden Fall ein altes Märchen ist, was ich überhaupt nicht befeuern wollen würde, sondern wir haben sehr viele Facetten, ja, und Musiker, KünstlerInnen sind in der Regel sehr offen und ziemlich vielseitig und wir sollten auch in der Ausbildung gucken, dass weitergehende Interessen gefördert werden und nicht nur so, du musst jetzt einfach nur Trompete üben, sondern entfalte dich insgesamt. Und dann, ganz wichtig, ein Ressourcentagebuch, wo sie sich aufschreiben, was sie gut gemacht haben, was sie gut geschafft haben, dass sie an Tagen, an denen es ihnen schlechter geht oder an denen sie nicht so zuversichtlich sind, dass sie nachschauen können und sagen können, hey, ich kann bestimmte Sachen gut.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist Dr. Daniel Scholz. Daniel Scholz ist Professor für Musizierendengesundheit an der Hochschule in Lübeck. Die Besonderheit seiner Stelle, ganz explizit fokussiert er sich auch auf die mentale Gesundheit von Musikerinnen und Musikern. Ich habe mit ihm über konkrete Techniken zur Prävention von mentalen Problemen in unserem Beruf gesprochen. Natürlich durften Methoden zum Umgang mit Auftrittsangst und Lampenfieber ebenso wenig fehlen wie Tools zur Selbstorganisation. Tatsächlich musste ich zum ersten Mal das Gespräch ein zweites Mal aufzeichnen. Warum? Darüber haben wir am Anfang ganz kurz gesprochen. Wer sich die vielen Tipps nochmal in Ruhe durchlesen möchte, der findet wie immer die Zusammenfassung unseres Gesprächs auf meinem Blog. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, teilt doch einfach euren Lieblingstipp aus dieser Folge mit einem Freund oder einer Freundin. Viel Spaß mit der Folge! Dass ich ein Interview oder mit einem Interviewpartner mich zweimal treffe, ist tatsächlich jetzt in knapp 30 Folgen eine Premiere für mich, muss ich sagen. Entsprechend ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt bin ich, gebe ich zu. Ich habe nämlich im Vorfeld, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, kam mir der Vergleich so ein bisschen in den Sinn, dass unsere Situation jetzt ja eigentlich so ähnlich ist wie eine Auftrittssituation beziehungsweise so eine Minitour mit in Anführungszeichen zwei Terminen nur. Wir haben uns vorbereitet für den ersten Termin. Es kam so zumindest für mich zu einem eigentlich guten Ergebnis. Ich war sehr zufrieden, als unser Gespräch zu Ende war. Und entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Termin jetzt hier heute auch. Was wäre denn jetzt ein Tipp, den Sie mir mitgeben könnten, damit ich jetzt aus unserem Gespräch auf jeden Fall zufrieden rausgehe und nicht so enttäuscht anschließend wäre, dass die erste Version irgendwie aus technischen Gründen dann doch nicht funktioniert hat?
Gibt es zwei Aspekte. Also zum einen müssen Sie darüber nachdenken, wie häufig müssen Sie ein Programm spielen, damit es wirklich gut wird? Können da zwei Termine, sind zwei Termine ausreichend? Und auf der anderen Seite, also Antwort wäre nein. Sie müssten das auf jeden Fall, ich würde sagen, man muss das 5 bis 10 Mal spielen, bis so ein Programm wirklich gut wird. Das ist natürlich auch was, woran zum Beispiel die Musikhochschulen total kranken. Wir haben ein Programm, erarbeiten uns das und spielen das dann vielleicht 1-2 Mal. Live und dann kann das noch gar nicht gut sein, ne? Also weil die Fallen und die Situation, wenn das dann tatsächlich live ist, die verändern sich auch und sie fliegen im Zweifelsfall an anderen Stellen raus als in der Vorführung davor und in ganz anderen Stellen als zum Beispiel im Proberaum. Und dann würde ich einen Baustein aus der Acceptance and Commitment Therapy empfehlen. Also man muss das akzeptieren, was man nicht ändern kann. Und deshalb einfach hinnehmen und sich dessen bewusst werden, jede Aufnahme und jeder Auftritt ist immer nur eine Momentaufnahme. Das ist das, was in diesem Moment möglich war. Und genau, es ist nicht zweifelsfrei so, dass man das dann so replizieren kann oder besser machen wird.
Ja, wenn man so möchte, haben wir quasi da jetzt schon so eine kleine Lektion in Anführungszeichen Resilienz ja erfahren. Und Sie hatten beim letzten Mal das schöne Zitat von Eckhard Altenmüller erwähnt, im intergalaktischen Zusammenhang ist unser Fauxpas eigentlich ja nichts wert. Von daher würde ich sagen, starten wir direkt rein und fangen nochmal mit unseren Entweder-Oder-Fragen an, um so ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern sie ein bisschen näher vorzustellen. Jimi Hendrix oder Francisco Tárrega?
Schwierig. Francisco Tárrega war die erste Prägung an der klassischen Gitarre und dann hat später auf jeden Fall Jimi Hendrix übernommen. Ich habe hier sogar im Büro eine Jimi Hendrix-esk bemalte Gitarre stehen, auf die besagter Eckhard Altenmüller auch immer ein Auge geworfen hat und gesagt hat, Daniel, ich finde es so toll, dass Sie hier Ihre Gitarre so schön bemalt haben. Also genau, ab, sag ich mal, 15, 16 hat Jimi Hendrix übernommen von Francisco Tárrega. Aber muss natürlich sagen, Tárrega ist im Zweifelsfall der Urvater.
Selten und viel oder immer und wenig?
Immer und wenig.
Wie wichtig würden Sie denn sagen, sind freie Tage für Musiker in der Woche? Ich meine, das ist ja so ein typisches Ding, vor allem in der Freiberuflichkeit irgendwann, dass man sich diesen berühmten freien Samstag, freien Sonntag ja nur ganz selten gönnt oder auch nur gönnen kann, weil Konzerte anstehen. Wie wichtig ist sowas als Musiker, Musikerin?
Extrem wichtig. Also versuche ich auch allen einzubläuen, dass sie ihr Zeitmanagement irgendwie so hinkriegen müssen, dass es einen freien Tag gibt. Es muss ja nicht Samstag oder Sonntag sein. Kann auch dann unter der Woche sein, so wie der Friseur Sonntag der Montag ist oder sowas. Dass da auf jeden Fall ein Ausgleich geschaffen werden kann und auch eine gewisse Abstand zum Instrument geschaffen werden kann. Da ist nämlich das einfach ein extrem wichtiger Baustein für Konsolidierung, also Verfestigung von Gedächtnisspuren. Deshalb muss unbedingt her.
Ja, Social Media oder Social Media Detox?
Lieber Social Media Detox.
Sie sind ja selber auch gar nicht aktiv auf Social Media, habe ich in den Recherchen so ein bisschen gesehen. Sie haben so einen YouTube-Kanal. Wie beobachten Sie denn den Einfluss von Social Media insgesamt auf Studierende? Ich meine, als Musikschaffender ist man ja in dieser besonderen Situation, dass eigentlich die Mitstudierenden, die Mitmusiker ja immer auch Konkurrentinnen und Konkurrenten sind. Insofern kommt man ja eigentlich ja fast gar nicht mehr ohne ein aktives Social-Media-Profil, ein aktives Verkaufen hier aus. Trotzdem geht damit ja immer auch so ein andauerndes Vergleichen einher und ein Bewerten von anderen Sachen und auch der ist da und spielt das und ich sitze hier und mache das nicht. Also was raten Sie da Studierenden, wie man damit irgendwie einen gelassenen Umgang findet und gleichzeitig aber auch in dem Wissen, man muss es ja heute irgendwie auch anbieten?
Ja, also ich denke auch leider muss man es anbieten, außer man arbeitet in so einer ganz klaren Nischenbranche, wo das noch auf Zuruf und auf direkten Kontakt mit Leuten geht. Aber auch viele Freunde von mir beziehen hauptsächlich ihre Auftritte über Social Media Anfragen. Also ich fürchte, man muss es machen. Und dann ist der wichtige Baustein oder der wichtige Weg, dass man sich darüber klar wird, dass es ein Teil des Jobs, ja, und das ist nicht ein Teil des Selbst. Und das ist leider genauso. Es ist so, Sie müssen als Musiker müssen Sie so einen Bauchladen haben, wo Sie so unterschiedliche Fähigkeiten anbieten. Und da gehört eben das Selbstmanagement und die Vermarktung auch dazu. Also ich würde allen wünschen, dass sie eher ein Management oder eine Booking-Agentur oder irgendjemand haben, der sie nach außen verkauft, aber das ist den wenigsten vergönnt.
Das stimmt, ja. Tübingen oder Lübeck?
Heutzutage lieber Lübeck.
Obwohl heute Feiertag wahrscheinlich in Tübingen ist, ne?
Ja.
Wir zeichnen an Pro Leichtern auf.
Das ist tatsächlich, das war gestern auch nochmal Thema Niedersachsen, wo ich vorher war. Und Schleswig-Holstein haben bundesweit die wenigsten Feiertage überhaupt. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe einen privilegierten Job und kann da relativ frei drüber verfügen, wann ich frei machen möchte und wann nicht.
Ja. Wir kommen schon zur letzten Entweder-Oder-Frage. Musiker, Komponist oder Professor für Musizierendengesundheit?
Auch heutzutage eher Professor für Musizierendengesundheit, wobei ich auch immer versuche, die Musik und die Kompositionsaktivitäten aufrechtzuerhalten. Das wechselt halt immer ein bisschen in der Intensität. Also, dass ich mir Zeit freischaufeln kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt, und da wieder privilegierte Position, ich habe ein gutes Basiseinkommen und kann jetzt nur noch Musik machen, auf die ich Lust habe. Und ich muss nicht Sachen annehmen, wo ich weiß, ich brauche das, um die Miete zu bezahlen. Also das heißt, ich kann eigentlich freier und entspannter Musik machen, dadurch, dass ich diese Stelle habe. Und dadurch hoffe ich auch, dass ich mir den Spaß erhalten kann, weil ich nicht darauf angewiesen bin, unschöne Gigs fürs Geld anzunehmen.
Absolut. Was sich wahrscheinlich auch sehr gut auf die mentale Gesundheit dann am Ende auszahlt, wenn man so in dieser Position ist, auswählen zu können und die guten Sachen in Anführungszeichen nur spielt. Jetzt sind Sie seit dem Wintersemester 2022, 2023 Professor für Musizierendengesundheit in Lübeck. Und da gibt es den Schwerpunkt jetzt erstmals deutschlandweit, dass auf die mentale Gesundheit besonders geschaut wird. Jetzt sind seit 2022, 2023 knapp 4 Semester vergangen. Würden Sie jetzt schon sagen, dass Sie einen besonderen, offeneren Umgang mit mentalen Problemen, mentaler Gesundheit allgemein in dem Kosmos der Hochschule Lübeck feststellen? Oder ist es dafür noch zu früh, für so eine Art Wandel da schon zu sehen?
Also genau, so einen absoluten Wandel, denke ich, kann man noch nicht sehen. Dafür ist es noch zu früh. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass vor allem seit Corona gesamtgesellschaftlich eine größere Offenheit gegenüber Themen der mentalen Gesundheit oder eben auch mentaler Belastung sind. Und dann muss ich sagen, insgesamt jetzt die Studierenden an der Musikhochschule in Lübeck sind sehr offen und sehr interessiert, was mentale Gesundheitsangebote angeht.
Jetzt kennen wir es ja aus dem Popbereich eigentlich sehr stark und auch schon ein bisschen vermehrt und länger, dass sich immer wieder berühmte Musikerinnen und Musikern zu mentalen Problemen öffentlich bekennen und auch so ein bisschen dieses Enttabuisieren, was Sie auch gerade mit der gesamtgesellschaftlichen Aspekten angesprochen haben, das natürlich auch fördern. Jetzt habe ich gerade jüngst in der Vorbereitung dieses Arte Tracks Format entdeckt mit Franziska Lauter vom MIM-Verband, die auch da sehr aktiv sind, Mental Health in Music. Und natürlich ist diese Vorbildfunktion von solchen privilegierten Musikerinnen und Musikern auf gar keinen Fall hoch genug zu bewerten. Allerdings, wir hatten das gerade vorher schon ganz kurz angeklungen, dass die Situation natürlich nicht eins zu eins vergleichbar ist mit jemandem, Sie hatten vorher das Management-Beispiel, mit einem Freelance-Musiker im klassischen oder im Jazz-Bereich. Wie würden Sie denn jetzt einschätzen, insgesamt jetzt nicht nur auf Lübeck bezogen, würden Sie sagen, dass es trotzdem auch in der Klassik oder im Jazz-Bereich vermehrt Trends gibt, sich da auch zu öffnen und zu sagen, ich brauche da irgendwie Hilfe, ich habe mental irgendwie Schwierigkeiten mit Auftrittsangst beispielsweise? Oder ist das immer noch, vor allem in Orchestern, eher ein Tabuthema, sich darüber zu äußern?
Also es ist schon noch ein Tabuthema, aber nicht mehr so wie jetzt, sagen wir mal, in den 70er Jahren oder sowas. Ne? Also das bessert einfach danach. Ich denke, da hat auch die Gesamtgesellschaft einen Einfluss drauf. Wir dürfen hier auch ein Seminar anbieten zum guten Umgang mit Lampenfieber. Das war auch explizit gewünscht, als ich hier angefangen habe. Da hieß es schon in der Ausschreibung, bitte ein Seminar dazu, und es ist ein Anwendungsseminar, und dem stehen die durchaus sehr offen gegenüber. Und ich denke auch in der Lehrendenschaft, im Lehrkörper, auch gesamtdeutschlandweit gesehen, gibt es da eine größere Offenheit. Jetzt würde ich aber auch sagen, genauso wie Sie es ja gerade schon umrissen haben, diese Situation von, das heißt in der Fachwelt Celebrity Musicians, die bekannt sind und eine ganz andere Infrastruktur haben, die ist nicht übertragbar auf den Großteil. Also ich vermute mal, dass das 80-90% der Freelance-Musicians sind, die eigentlich ein ganz anderes Leben führen, nämlich das mit dem Bauchladen. Ich unterrichte ein bisschen hier ein, zwei Tage, dann habe ich noch meine Auftritte, vielleicht komponiere ich noch ein bisschen oder vielleicht mache ich noch Marketing oder Social Media für irgendjemand oder ich mache, was ich ganz häufig sehe bei Musikkollegen, ist auch Fotografie. Ja, dass die noch irgendwie ein bisschen Fotografie machen. Oder ich mache einen Podcast und so weiter.
Schuldig bei beidem.
genau, also das heißt, da müssen sie relativ breit aufgestellt sein. Und da kommen dann natürlich andere Schwierigkeiten, was wir auch vorhin umrissen hatten. Wenn ich die finanzielle Grundversorgung nicht habe, kann ich mich auch gern zu meinem mentalen Gesundheitsproblem bekennen. Aber wie soll ich das stemmen, wenn ich erstmal, sag mal, ganz, ganz harsch nichts zu essen habe oder die Miete nicht bezahlen kann? Also dann bin ich zurückgeworfen auf die Künstlersozialkasse und muss irgendwie gucken, dass ich da wieder rauskomme. Oder ich muss vielleicht schauen, dass ich einen anderen Job finde, der meine Miete okay bezahlen kann.
Lass uns gerne mal einen Schritt nochmal zurückgehen und vielleicht bevor wir quasi uns über das Äußern von mentalen Problemen unterhalten nochmal. auf typische Warnsignale und Präventionsmerkmale eingehen. Können Sie mal so ein paar typische Warnsignale skizzieren, die in Bezug auf mentale Gesundheit, die Sie beobachten und die sich immer wiederholen und die man als Musiker und Musiker bestmöglich irgendwie beobachten und im Auge haben sollte?
Also das sind die ganz typischen gesellschaftlichen Warnsignale in dem Psychologie, Psychotherapiebereich. Wenn Sie jetzt dauerhaft Schlafstörungen haben, wenn Sie merken, dass das Beruhigungsbier am Abend nicht bei einem, sondern eher bei 5 Bieren bleibt, oder der Joint, wenn das eher nicht einer oder zwei die Woche, sondern 5, 6, 7 am Tag sind, das sind schon so die ersten Punkte. Wenn Sie merken, Sie kriegen Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus nicht mehr hin, dass sie da merken, das läuft. Oder sie haben massive Antriebsschwierigkeiten. Das heißt, sie kommen nicht mehr aus dem Bett, sie liegen auf der Couch, sie schlafen ganz arg viel oder sie schlafen ganz arg wenig. Das sind so die Warnsignale, die man kennt. Ah, Panikattacken. Ja, also wenn Leute noch sehr zu so sehr starken Reaktionen neigen, mit sehr häufigen Weinen oder davonlaufen aus Situationen oder so einem Erstarren oder sowas, das sind so die üblichen Startsignale.
Und lässt sich da vorbeugend irgendwas machen?
Zum Beispiel einen Tag frei die Woche. im Ernst, also das ist ganz arg wichtig. Und da zu gucken auch so, okay, wie halte ich das mit meiner Schlafhygiene? Wie viel kann ich realistischerweise üben oder an meinen Projekten arbeiten pro Tag? Schaffe ich es irgendwie noch einen Ausgleich zu finden? Habe ich noch genug Kontakt mit Freunden, Bekannten, Verwandten? Und schaffe ich es auch noch irgendwie vielleicht Sport zu machen oder sowas? Also solche Sachen. Also sie brauchen Ausgleich und sie brauchen Abstand auch von dem MusikerInnen-Dasein.
Auf diesen Ausgleich würde ich gleich nochmal gerne ein bisschen konkreter eingehen. Ich finde, wir hatten es ja ganz am Anfang schon so leicht spaßeshalber angedeutet, dass wir so eine kleine Lektion in Resilienz hatten. Und wenn man Resilienz sagt, dann weiß eigentlich jeder seit Corona auch, dass Selbstwirksamkeit damit immer auch einhergeht. Und ich finde, gerade als Musiker, Musikerin ist Selbstwirksamkeit ja sehr, sehr schwierig, weil sich Resultate in unserem Spiel, in unserer Karriere erst sehr, sehr spät manifestieren. Also wenn ich heute was übe, heißt es ja nicht, dass ich heute Abend das auch sofort kann, wenn ich irgendein spezielles Liedprogramm neu einstudiere und auf die Karriere bezogen ja sowieso schon nicht. Das heißt, Selbstwirksamkeit als Musiker, das Erfahren von, ich mache was und es verbessert sich erstmal, ist ja eher ein langfristiger Prozess. Wie schafft man es als Musiker, Musikerin, diese Selbstwirksamkeit für sich erfahrbar zu machen?
Also wirklich erstmal durch so ein Tracking. Was habe ich mir vorgenommen? Was habe ich davon geschafft? Also dass sie wirklich vielleicht auch relativ kleinteilig sich so Tagespläne schreiben. Und da gehören dann auch schon wirklich ganz alltägliche Sachen dazu, wie ich wollte die Saiten wechseln auf meiner Gitarre oder ich wollte mich um neue Blätter kümmern oder ein neues Mundstück oder sowas. Und dass sie zum einen wirklich sowas zum Abhaken haben und dass sie nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren. Also das ist völlig richtig, das ist auch gut, dass sie das sagen. Das Tolle ist, dass Musikerinnen und Musiker extreme Frustrationstoleranz mitbringen. Sonst könnten sie nicht ihr Instrument spielen, wenn sie nicht jahrelang das gemacht hätten. Aber natürlich ist es häufig so, dass sie ein bisschen aus dem Blick verlieren, was sie eigentlich an dem Tag geschafft haben und ob sie was geschafft haben. Ne? Da muss man sagen, jetzt als Psychologe geht es einem da manchmal nicht so viel besser, weil ich saß häufig in der Bibliothek und habe gedacht, ich hätte jetzt lieber ein Regal gebaut, als dass ich diese Artikel lese, von denen ich nicht weiß, was ich morgen noch davon weiß. So, das ist so die eine Sache. Und dann ganz wichtig, ein Ressourcentagebuch, wo sie sich aufschreiben, was sie gut gemacht haben, was sie gut geschafft haben, dass sie an Tagen, an denen es ihnen schlechter geht oder an denen sie nicht so zuversichtlich sind, dass sie nachschauen können und sagen können, hey, ich kann bestimmte Sachen gut. Oder bestimmte Leute haben was Positives zu mir gesagt oder haben gesagt, dass sie was beeindruckt bei Stücken oder sowas oder bei der Art, wie sie spielen oder sich präsentieren.
Das heißt, Sie führen im Grunde eigentlich zwei Tagebücher, wenn man so möchte. Eins quasi so ein To-Do-Block, wo sie aufschreiben, okay, das steht heute an, das ist meine Agenda so ein bisschen, da kann man das abhaken, das geht quasi auf das Konto Selbstwirksamkeit. Und dann haben sie quasi ein zweites Büchlein, das Ressourcentagebuch, wo dann am Ende nur positive Sachen drinstehen. Beispielsweise, ein Kollege hat mich gelobt für ein schönes Solo, weiß ich nicht, die Orchesterstelle, die ich die letzten Woche geübt habe, hat wunderbar funktioniert.
Ganz genau.
Das verstehe ich richtig so.
So würde ich das empfehlen. Und ja, diese Tageprotokolle, also einfach wirklich ein To-Do, genau wie Sie sagen, To-Do-Kalender, dass sie da einfach überprüfen können, okay, ich wollte das üben, ich wollte an dem Stück arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, also wenn es jetzt gerade um Üben geht, dass wir meistens das relativ chaotisch machen und dass das auch völlig in Ordnung ist. Ja, dann machen wir ein bisschen das und dann, ach so, ich wollte ja noch dieses Stück und so weiter. Aber dass sie da einfach ein bisschen einen Blick drauf haben, dass das nicht nichts ist und dass sich solche Sachen halt über einen langen Zeitraum erst weiterentwickeln und etablieren. Und genau, das Ressourcentagebuch, das sollte wirklich nur sein, da stehen nur positive Sachen drin, weil wir die aus dem Auge verlieren und vergessen und die Defizite uns automatisch im Gedächtnis bleiben. Deshalb braucht es die eigentlich gar nicht aufzuschreiben.
Das finde ich einen schönen Takeaway auf jeden Fall. Das merke ich mir, das werde ich, glaube ich, mal gleich morgen mir eins besorgen. Wir hatten es gerade vorhin schon so ein bisschen von dem Selbstwert als Musiker und dass man das auch so ein bisschen versuchen sollte. Sie hatten es vorher angesprochen, andere Hobbys, Sport machen, mit Freunden sich verabreden und sowas. Das finde ich nämlich auch eine sehr krasse Beobachtung, ist gar nicht nur an mir, aber auch in meinem Umfeld, dass Musikerinnen und Musiker natürlich sehr stark geneigt sind, ihren Selbstwert an musikalische Erfolge zu koppeln. Sprich, das Konzert lief gut, es geht einem gut, das Vorspiel lief gut. Es geht sogar so weit, dass man, wenn man einen guten Übetag hier hat, das Umfeld das irgendwie feststellt und man da irgendwie gute Laune hat. Und entsprechend andersrum, wenn es mal nicht so war, das Umfeld auch dann leidet und man selber natürlich auch mit. Wie sind denn da gute Techniken, um das zu trennen? Also wie schaffe ich es denn, meinen Selbstwert nicht mit meinem musikalischen Erfolg zu koppeln?
Ja, das ist eine wichtige Aufgabe und ich denke, die ist auch ganz essentiell, dass sie das schaffen, sich darüber klar zu werden, dass sie nicht ihr Instrument sind und sie sind auch viel mehr. Ja, sie sind jetzt nicht nur ein Trompeter oder eine Trompete, sondern sie sind Podcaster, sie können viel mehr, sie sind ein liebevoller, fürsorglicher Katzenvater und ein toller Partner und so weiter. Also, dass man sich diese ganzen Sachen wirklich bewusst macht. Und da ist auch nochmal ein anderer Aspekt, dass ich denke, sehr wichtig ist für Musikerinnen und Musiker, Freunde zu haben, die nicht Musiker sind. Also auch Freunde zu haben, die nicht Musiker sind, weil da laufen sonst die ganze Zeit solche Vergleichsprozesse. Irgendwo unterschwellig. Und das ist auch nicht böse gemeint, aber es gibt selbst dann mit anderen Fächern oder so, gibt es Konkurrenzüberlegungen. Und dann denken wir so, ja, jetzt, ich bin jetzt irgendwie Gitarrist oder Saxophonist, warum kriege ich denn nicht so viele Auftritte wie ein Kontrabassist? Ja, der halt einfach überall immer gefragt und gesucht wird oder sowas. Ja, oder sie spielen im Jazzbereich und dann spielen sie Bassposaune und sie kriegen alle Gigs. und die ganzen Saxophonisten, Klavierspieler, Gitarristen, die braucht irgendwie keiner. Die Schlagzeuger haben das Gleiche los. Ja, davon gibt es über viel zu viel. Und dann kriegen sie nicht so Anfragen und dann vergleichen sie sich da leider. Also das heißt, das müssen sie wirklich versuchen zu trennen und zu sehen, was sie eben noch alles anderes können und dass sie in erster Linie mal ein Mensch sind und nach Carl Rogers ein bedingungslos liebenswerter Mensch und dass sie tollerweise auch noch ein Instrument spielen können oder singen können oder sowas, ja. Aber dass das nur eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist und nicht das Fundament. Aber es hat eine Supervisorin von mir mal gesagt, dass das wirklich ein Problem ist, dass für viele Musikerinnen die musikalische Tätigkeit oder der musikalische Fortschritt, Erfolg die einzige Selbstwertquelle ist. Also vermeintlich. Ne? Es gibt dann so eine Überfixierung darauf, dass man denkt, so, ich muss jetzt meinen Selbstwert daraus ziehen.
Und weil Sie gerade die Vergleiche mit Kollegen nochmal angesprochen hatten, ich glaube, in unserem ersten Version des Interviews hatten Sie das mit dem Begriff Prozessorientierung zusammengefasst, dass wenn man sich vergleicht, dann nur mit früheren Versionen von einem selbst und nicht mit anderen Kollegen, Kolleginnen, die andere Gegebenheiten und auch vielleicht andere Umstände haben, in denen sie arbeiten und wirken.
Genau, da haben Sie völlig recht. Das ist auf jeden Fall was, dass man weg von so einer Produktnorm, das ist das Ergebnis, das sind meine Klicks auf YouTube oder im Podcast-Format oder das sind meine Social-Media-Likes oder wie auch immer, sondern hin zu, wie Sie sagen, dem Prozess, wie habe ich das früher gemacht, wie habe ich mich individuell weiterentwickelt und auch gar nicht unbedingt so sehr auf dieses eine Stück spiele ich jetzt besser als früher oder so, sondern mehr so, was habe ich für Mechanismen gelernt, wie kann ich mit Sachen besser umgehen. Und das kann dann auch sein, dass ich selbstfürsorglicher mit mir umgehe. Ja, dass ich es inzwischen besser schaffe, meinen freien Tag die Woche einzuhalten oder dass ich es besser schaffe, Feierabend zu machen und so weiter.
Ich bin in der Vorbereitung auf eine sehr spannende Studie von Ihnen gestoßen, unter anderem auch gemeinsam mit Eckhard Altenmüller, wo es um den Zusammenhang zwischen geringem Selbstbewusstsein, Depression und Auftrittsangst geht. Und Sie haben herausgefunden, dass es einen entscheidenden Zusammenhang zwischen geringem Selbstbewusstsein in Kombination mit Auftrittsangst gibt, die zu einer Depression führen kann. Auf die Gefahr hin wahrscheinlich, dass Sie die gleichen Techniken gleich wieder erzählen, aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Wie kann man dem vorbeugen, beziehungsweise wenn man merkt, ich steuere vielleicht auf sowas zu, ich bin vielleicht schon so in einer depressiven Episode, wie komme ich denn da wieder raus? Oder schafft man das überhaupt alleine, da auch wieder rauszukommen?
Also wenn ich in einer wirklichen Depression drin bin, wenn das nicht nur so eine leichte depressive Phase ist, aber das kann man natürlich schwer einschätzen als Nicht-Fachperson, dann muss ich mir professionelle Hilfe suchen. Und bis dahin, ja, genau, Ressourcentagebuch, schauen, dass man sich gut behandelt und vor allem diese Selbstwertsteigerung, weil was ja Christine Sickert auch mit, also das ist meine Doktorandin, die diese Arbeit verfasst hat, maßgeblich gesehen hat, ist, dass eben der zu geringe Selbstwert zu der Auftrittsangst oder also in Kombination mit der Auftrittsangst zu der depressiven Phase führt. Ja, und vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt, dass zum Beispiel diese Auftrittsangst, dass die nicht immer eine Auftrittsangst sein muss, sondern es kann auch nur in Anführungszeichen Lampenfieber sein. Also das heißt, wie man das Ganze framed, wie man das Ganze für sich bewertet und sagt, okay, das ist jetzt hilfreiche Aufregung, das ist noch keine Angst oder keine Angst, die einen pathologischen, also einen Störungswert hat, ne? Sondern ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, dadurch wird das Ganze relevanter für mich, es ist irgendwie spannender und so kann ich das anders einordnen. Oder ich kann interpretieren, okay, ich bin aufgeregt, aber ich bin sehr gut vorbereitet und ich kann das handeln und ich werde das schaffen und ich werde das Ganze in ein für mich positives oder gutes Ereignis ummünzen.
Das heißt, diese ganzen Reflexionsprozesse und auch dieses Bewusstsein, ich bin nicht nur Musiker, sondern auch das und das, ist ja eigentlich wahrscheinlich in unserer heutigen Zeit mitunter die wichtigste Kompetenz, die Musikerinnen und Musiker mitbringen sollen, abseits natürlich von fachlichem Können, um ein möglichst langes, mental gesundes und auch dann auch körperlich gesundes Berufsleben führen zu können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich auch nochmal ein bisschen in ein Horn stoßen, dass diese Geschichte von wegen, ihr müsst alles auf eine Karte setzen und ihr müsst nur das wollen und so weiter, sonst könnt ihr es nicht schaffen, dass das auf jeden Fall ein altes Märchen ist, ja? Was ich überhaupt nicht befeuern wollen würde, sondern wie Sie selber auch gesagt haben, wir haben sehr viele Facetten, ja, und Musiker, KünstlerInnen sind in der Regel sehr offen und ziemlich vielseitig und wir sollten auch in der Ausbildung gucken, dass weitergehende Interessen gefördert werden und nicht nur so, du musst jetzt einfach nur Trompete üben und da noch so ein C4 rausquetschen oben oder sowas und jeden Tag 3 Stunden in den Keller gehen und Liedtrompete üben, sondern du entfalte dich insgesamt, ja. Und das kann auch sein, dass sie dann nebenher noch Psychologie studieren oder Medizin oder sonst irgendwas, ja. Also, dass sie da einfach einen weiteren Horizont kriegen.
Aber dieses Mantra, dass man im besten Fall irgendwann alles auf eine Karte setzen muss, das hält sich ja trotzdem hartnäckig. Ich habe jetzt gerade lustigerweise vor ein paar Tagen ein Interview aus einem Podcast mit Braxton Cook gehört, das ist ein Saxophonist aus den USA. Und ich verkürze das Zitat so ein bisschen, weil ich habe es nicht ganz auswendig parat gerade. Aber er meinte sinngemäß, dass man an irgendeinem Punkt in seiner musikalischen Karriere mal so richtig, er hat das obsessed sogar genannt, you have to be obsessed once, sein muss, um einfach diesen musikalischen Erfolg auch zu generieren. Das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen diesem, naja, wenn du Bock hast, irgendwie noch Psychologie zu studieren oder Medizin zu machen, go for it. Am Ende, das ist ja auch so ein bisschen dieser typische, dieses Hochstapler-Syndrom, was, das zumindest kenne ich das auf jeden Fall, dass man so als Musiker, der viele Sachen parallel noch macht, ganz oft ja auch das Gefühl hat, naja, ich mache das, das und das, aber eigentlich so wirklich können, tue ich nichts von dem so wirklich. Das spricht ja eigentlich dann wieder eher dem Mantra dafür, dass man sich an irgendeinem Punkt in seiner Karriere dann für eins entscheiden sollte, doch, oder?
Aber realistisch gesehen ist es doch so, dass 95-97% der Musikstudierenden werden Musikhochschul- oder Musikschullehrer. Das heißt, sie unterrichten und dann spielen sie noch Gigs. Und vielleicht machen sie noch was anderes. Vielleicht machen sie noch einen Podcast oder arbeiten ein bisschen in einer Marketingagentur oder sowas. Das heißt, auch da sind sie schon mehrgleisig unterwegs, weil Lehrer, Instrumentallehrer, das sind sie im Zweifelsfall, wenn sie von der Musikhochschule kommen, völlig überqualifiziert. Also ich sage jetzt mal, wenn sie in Hannover Konzertexamen klassisches Klavier haben und dann an der Musikschule in Isernhagen oder sowas anfangen, dann machen sie Händchen klein mit 5-Jährigen und 7-Jährigen und sie könnten aber eigentlich Klavierkonzerte spielen, überall auf der Welt mit renommierten Orchestern, aber es gibt leider nicht so viele Stellen für die ganzen Pianistinnen. Das heißt, da gehört viel Glück dazu. Da gehört natürlich Fähigkeit dazu, da gehört Glück dazu, da gehört auch eine gute Managementfähigkeit dazu, also auch von Außenstehenden, die sie unterstützen und die sie in die richtigen Bahnen lenken. So. Und dann hatte ich noch einen Punkt zu dem You have to be obsessed once. Das geht ja. Na, also sie können sagen, okay, im Studium, ich werde wahrscheinlich, so blöd es klingt, das ist auch immer was dann so alte Leute wie ich den Studierenden sagen, ich werde wahrscheinlich nie wieder so viel Zeit haben zu üben wie jetzt. Ja, später muss ich dann ganz andere Sachen machen. Ich muss auf Touren fahren, die wahnsinnig anstrengend sind und dann muss das irgendwie sitzen. Und dann können sie im Studium sich extrem ausgiebig ihrem Instrument und ihren Fähigkeiten widmen. Und da finde ich auch zum Beispiel Charlie Parker, ja auch ein sehr berühmter Saxophonist, der gesagt hat, ja, du musst alles üben und können und dann vergiss es und spiel einfach. Ja, also das heißt, es ist ja durchaus der Raum da für to be obsessed. Die Frage ist nur, über welchen Zeitraum sich das streckt. Das kann ja auch immer wieder sein, dass sie, wenn sie eine gute Übesession haben oder eine gute Produktionssession, dass sie sich dann da voll und ganz rein vertiefen und dann gibt es mal eine intensive Woche, wo sie nur im Studio sind und an ihrem Material arbeiten und sie sind komplett aus der anderen Welt raus und dann ist die Aufgabe wieder zurückzukehren und zu sagen, okay, jetzt muss halt das Daily Business muss halt auch irgendwie weitergehen, ja, und ich kann nicht komplett sagen, so, es interessiert mich jetzt alles nicht mehr, Steuererklärung brauche ich auch nicht machen, ich brauche auch nichts zurückzulegen, so, weil ich bin Künstler und ich kann mich nur voll und ganz meinem Instrument widmen und um alles andere müssen sich die anderen kümmern. Da ist auch so ein bisschen, habe ich auch zum Beispiel ein bisschen ein Problem mit dieser Geschichte von 10 Jahre, 10.000 Stunden. Dass es dann heißt so, ja klar, üb einfach 10 Jahre lang 10.000 Stunden und dann wird es schon irgendwie laufen. Es wird ja auch ganz viel von dem Bruder von Billie Eilish propagiert jetzt so im Laufe ihres Erfolgs, dass der halt total viel geübt und produziert hat und dann ist er dank seiner Schwester eigentlich so groß berühmt und rausgekommen, wobei er natürlich im Hintergrund total viel da mitgearbeitet hat, aber das Problem ist, sie absolvieren die Musikhochschule, sie machen ihren Bachelor oder Master oder sogar Konzertexamen oder sowas und dann haben sie 10.000 Stunden und 10 Jahre geübt. Das Problem ist, da wird leider keiner kommen und sagen, hey Patrick, ich weiß, dass du so fleißig geübt hast, du kannst das jetzt alles spielen, ich habe einen Job für dich. Sondern das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Also es gibt eines, das ist die inhaltliche und das andere ist eher so eine Management Geschichte, also Selbstmanagement, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, Social Media, Selbstvermarktung. Irgendjemand muss wissen, dass ich was sehr gut kann, sonst werde ich keine Aufträge kriegen. Ja, und das ist so ein bisschen das, nennt sich in der Psychologie Believe in a Just World Hypothesis. Also was die Musikstudis häufig am Anfang vor allem noch glauben, ist so, wenn ich nur so und so viel übe, dann ist es, es gibt einen gerechten Gott und danach kriege ich irgendeinen Job. Und weil ich irgendwas kann. Und das ist ein bisschen die fiese Desillusionierung. Es gibt wahnsinnig viele gute Musiker da draußen. Ja, und es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig qualifizierte, und die Musikhochschulen bilden eigentlich zu viele Leute aus, und die sind dann alle da draußen, und dadurch ist es nicht zwangsläufig gegeben, dass sie den Anruf kriegen, so, hey, wir brauchen eine Trompete und there you go. So, also, und das ist leider dieses, also genau, obsessed once gerne, aber immer in Phasen. Und Phasen komplementierend mit Ausgleich oder Management-Aspekten oder je nachdem, an welchem Aspekt man halt arbeitet. Es gibt dann auch Leute, auch Kollegen und befreundete Musiker, die sagen, okay, Montag ist zum Beispiel Booking-Tag. Ja? Da ist dann nicht Instrumentüben dran, sondern dann müssen sie halt wirklich das alles so aufsplitten. Müssen sie sagen, montags kümmere ich mich nur um Booking. Anfragen, E-Mails rausschreiben, Anfragen beantworten, und die haben dann wirklich so einen ganz strukturierten Tag, und dann an dem Tag können sie obsessed Booker sein. Ja, aber halt nicht obsessed Gitarrist oder wie auch immer.
Wo Sie gerade eben das Believe in a Justice World angesprochen haben, da fiel mir sofort ein Zitat von Andrea Petkovic, eine Tennisspielerin, an. Die hat auch ein Buch geschrieben, und ich glaube, es war im Zusammenhang mit dem Buch, wo sie in einem Podcast mal von einer Meritokratie gesprochen hat, also diesem you merit something, also du hast es dir verdient in diesem Sinne, und dass es ja natürlich ein Irrglaube ist, so zu denken, dass man nur hart genug arbeitet, dass man dann auf jeden Fall auch Erfolg haben will, weil sie haben ja gerade diese ganzen anderen Parameter schon angesprochen, die damit noch einherspielen und die mindestens aber noch Glück dazukommen muss, damit man wirklich es von einem gewöhnlich guten Tennisspieler in ihrem Fall jetzt zu einem wirklich Top-Level-Tennisspielerin auch schafft. Und diese 10.000 Stunden, 10 Jahre, das ist ja diese berühmte Ericsson-Studie, wenn ich das richtig im Kopf habe, die wurde auch in Teilen inzwischen widerlegt, habe ich zumindest gelesen, oder?
Und da muss man natürlich auch noch sehen, wir haben einen ganz klaren Bias, was die Auswahl von den Leuten angeht, die diese Interviews geben. Ne? Also das sind, in der Regel werden die Leute interviewt, die es geschafft haben. Und nicht irgendein random Mensch. So. Und dann erstens mal reproduzieren die ganz häufig die alten Geschichten, die sie halt selber so gehört haben von Leuten, die es geschafft haben. Ja, und dann ist es auch noch so, dass natürlich für die Selbstwirksamkeit derjenigen, die es geschafft haben, ja, was auch immer das bedeuten mag, total gut ist zu sagen, ja, das liegt daran, dass ich einfach so hart gearbeitet habe. Ich meine, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das ganz wichtig, dass sie ihre Erfolge auf ihr Können und ihre Fähigkeiten attribuieren. Aber natürlich müssen die auch sagen, das ist natürlich ein hartes Eingeständnis und eine harte Selbstkritik, wenn sie sagen, hey, ich bin jetzt hier vorne, ich bin jetzt Solist der Berliner Philharmoniker, aber das hätten auch einige andere werden können. Ne? Das ist nicht so selbstwertdienlich, wie zu sagen, nee, das liegt daran, dass ich so hart gearbeitet habe und mich reingehängt habe und dass ich obsessed war mit meinem Üben. Das ist viel selbstwertdienlicher, dieser Attributionsstil, als zu sagen, ja, da war aber schon auch eine stabile Portion Glück dabei.
Das ist ja dann ein ganz schmaler Grat, wenn wir wieder auf unser Ressourcentagebuch von eben schauen, diesen schmalen Grat auch sich selber ehrlich zu machen und das auch genauso aufzuschreiben. Ne? Also man irgendwie sagt so, beispielsweise man schreibt sich auf, ich habe das Vorspiel gewonnen, und schreibt sich auf, cool, ich habe es geschafft. Da gehört ja auch immer ein Quäntchen Glück dazu. Das muss man ja auch sich dann bewusst machen in irgendeiner Form. Auch wenn man sich natürlich, wie Sie sagen, attribuieren kann, dass ich davor ganz hart dafür gearbeitet habe und wirklich viel investiert habe dafür. Ne?
Es ist auch nur so ein bisschen so, dass ich ja bei den Interviews oder mit so Celebrity Artists oder Leuten, die es in Anführungszeichen geschafft haben. Ich würde mir da auch manchmal ein bisschen wünschen, dass die sich dessen bewusst sind, dass die auch einen pädagogischen Impact haben und was die da den Leuten weitergeben. Das ist genauso, wie ich auch an unsere Professoren, KollegInnen, die künstlerische Ausbildung machen, dass ich da die auch bitten würde, dass sie sich dessen bewusst sind, was sie da für eine Saat säen, zum Teil auch in den Köpfen junger Menschen, die da aufstreben. Und dass die vielleicht auch manchmal einräumen, also zum Beispiel denke ich jetzt gerade an einen sehr guten Freund, der mit einem großen Rockgitarristen unterwegs ist, die sagen einfach so, die Leute, also die sind jetzt in Mitte, Ende 60, ja, die Leute, die da unterwegs sind, so aus den 80ern und gerade in Hannover gab es eine ganz große Rockszene. Und die sagen, hey, das ist anders. Früher konntest du als Touring-Musician und einer so aus der B- oder C-Kategorie, also nicht von den ganz oben, da konntest du dir ein Haus kaufen und da konntest du wirklich ein gutes Leben führen und das hat sich gewandelt, ja. Und das ist die Einkommen insgesamt sind runtergegangen, die GEMA-Einnahmen sind runtergegangen, die Verkäufe mit dem Streaming, das ist schwieriger geworden, ja. Und dann da halt so zu erzählen, ja, du hast einfach nicht hart genug gearbeitet, das ist Quatsch. Also weil da wird einfach so viel aus der Außenwelt außen vor gelassen, ne? Aber um das nochmal zurückzubringen, natürlich finde ich es wichtig, dass selbstwertdienliche Ereignisse auf die eigene Arbeit und auf die eigene Selbstwirksamkeit attribuiert werden. Nur die Frage ist, wie man das dann auch weitergibt. Ne? Also ob man den Leuten halt auch sagt, okay, ich biete dir eine Attribution an, die dir hilft. Ja? Nämlich zum Beispiel, dass du das Probespiel nicht gewonnen hast, liegt sicher auch daran, dass jemand anders halt mehr Glück gehabt hat. Oder dass du vielleicht an dem Tag einen schlechten Tag hattest oder sowas, anstatt zu sagen, ja, du hast einfach nicht hart genug gearbeitet.
Ich würde gerne noch zum Abschluss einmal auf das Thema Lampenfieber und diesen ganzen Komplex zu sprechen kommen. Sie bieten ja in Lübeck an der Hochschule, haben Sie vorher schon angesprochen, ein eigenes Seminar dazu an. Sind Sie denn selber manchmal noch aufgeregt vor Konzerten, Interviewsituationen, wenn Sie Vorträge halten irgendwo?
Auf jeden Fall. Also es kommt auch immer drauf an, wie geübt. Da wären wir wieder mit dem 2 Auftritte. Reicht einfach nicht. Ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit gemerkt, dass ich einen Fachvortrag auf Englisch halten musste über unterschiedliche Themen, in denen ich zum Teil jetzt nicht so mega drin war, weil einfach das Tagesgeschäft gerade was anderes ist. Und früher habe ich das ganz regelmäßig gemacht und da war das überhaupt kein Problem und da musste ich sowas auch wenig vorbereiten. Und jetzt merke ich zum Beispiel, okay, ich bin gerade in einer anderen Thematik, ich spreche in letzter Zeit häufig auf Deutsch und dann muss ich erstmal so ein bisschen suchen und merke, da geht die Nervosität hoch, weil ich mich nicht ganz so souverän fühle. Das ist so das eine. Und das andere ist auch auf jeden Fall, ich habe würde ich sagen, in den letzten Jahrzehnten, ich hatte früher schon sehr ausgeprägt auch Lampenfieber, vor allem jetzt bei Francisco Tárrega, klassische Gitarre vorspielen, das war nicht ohne und habe da auch einen Weg hingelegt und habe auch, denke ich, da den Prozess selber durchlaufen an dem Auftritt, also an dem Lampenfieber zu arbeiten und da entspannter zu werden und eben auch selbstwertdienlicher zu attribuieren und mir klar zu machen, was denn Erfolge sind oder wo ich Sachen gut gemacht habe. Ne? Also das heißt, ich hab diesen Weg schon auch durchschritten und ich würde auch sagen, ich bin jetzt nicht frei davon. Das variiert auch. Häufig merke ich zum Beispiel auch erst hinterher, dass ich doch ganz schön aufgeregt gewesen bin. Und dann mache ich was dagegen. Oder ich sage mir halt hinterher, ja, ist doch okay. Also war ja noch im Lampenfieberbereich, war jetzt noch nicht Auftrittsangst, hat mich involvierter werden lassen. Oder wenn ich über ein Thema wie zum Beispiel Lampenfieber schon sehr häufig gesprochen habe, dass es mir dann nicht langweilig wird dabei oder sowas, sondern dass ich dann da sage, okay, ich war involvierter und dadurch kriegt es auch eine größere Relevanz und Nahbarkeit.
In Ihrem Seminar wird das ja so umgesetzt, dass Sie so mit klassischen Expositionsübungen arbeiten. Das heißt, Studierende spielen sich einfach im Seminar vor gegenseitig. Kann man daraus schließen, dass wenn man viel vorspielt, also quasi dieses viel hilft in dem Fall wirklich viel, viel vorspielen gleich irgendwann weniger Auftrittsangst, weniger Lampenfieber?
Das ist das eine. Und dann, was noch ein ganz essentieller Baustein ist, dass die danach positive Selbstaussagen treffen müssen. Also sie müssen sich hinsetzen vor die versammelte Gruppe und müssen mindestens zwei positive Sachen über ihr eigenes Spiel sagen. Und das fällt denen total schwer. Das ist einfach nicht in unserer Kultur. Wir haben eine sehr defizitorientierte Kultur und Leute, die was Positives über sich selbst sagen, werden sehr schnell als arrogant und überheblich oder sowas abgestempelt. Und das finde ich noch viel furchtbarer, so, sage ich mal, oldschoolige Pädagogen oder auch Eltern sagen, ja, lobt das Kind nicht zu viel, das wird sonst arrogant. Und das ist ein völliger Irrglaube, weil jemand mit einem gesunden Selbstbewusstsein und einem gesunden Selbstwert, der hat es nicht nötig, andere abzuwerten oder irgendwie narzisstisch zu werden, sondern da geht es um Überkompensationen von eigentlich einem Manko. Ja, und wenn sie selber mit sich in Ordnung sind und sich gut finden auf eine positive Art und Weise, dann können sie andere auch gut sein lassen und müssen die nicht abwerten. Ja. Deshalb üben wir sowas ganz explizit. Zwei positive Sachen über das eigene Spiel und die eigene Performance.
Hätten Sie denn zum Abschluss von diesem Themenkomplex irgendeine sehr gut nachmachbare Übung, Atemübung beispielsweise, um sich wirklich so ganz konkret in der Konzertsituation vor einem Auftritt so ein bisschen zu entspannen und für den Auftritt so ein bisschen weniger aufgeregt zu sein?
Also könnten Sie zum Beispiel Lippenbremse machen oder atmen im Dreivierteltakt. Das geht dann so, dass Sie einen Dreivierteltakt einatmen, also 1, 2, 3 durch die Nase ein und dann lang 2 Dreivierteltakte aus, 1, 2, 3, 2, 2, 3 durch den Mund aus. Dann machen Sie einen Dreivierteltakt Pause und fangen dann wieder von vorne an. Und da machen Sie so viele Zyklen, bis Sie merken, das hat einen Effekt auf Sie. Ganz wichtig ist, dass Sie das in Ihre Überroutinen einbauen, damit Sie da einfach ganz automatisch drauf zugreifen können und nicht in so einer Aufregungssituation das alles über den Haufen werfen. Weil sie denken, hey, ich habe jetzt nicht den Nerv, ich bin jetzt hier gerade unterwegs. Und dass sie da sagen können, okay, ich kann da ganz solide drauf zugreifen, wie so ein Automatismus. Das ist wie bei auch bestimmten Techniksachen. Sie können dann in einer Aufregungssituation, haben sie nicht den Fokus, jetzt dann noch was Neues zu machen, sondern da müssen sie auf Elementares zurückgreifen können.
Das finde ich auch eine sehr schöne, konkrete Methode, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können an der Stelle. Mit Blick auf die Uhr hätte ich hinten noch zwei Fragen zum Abschluss. Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Darf gerne auch nicht musikalisch sein. Beim letzten Mal war es melodisch Moll über verminderte Akkorde. Ja. Ist es das weiterhin?
Ja.
Ach schade, ich dachte was Neues jetzt.
Es ist tatsächlich, habe ich gestern Abend erst wieder geübt, genau, melodisch Moll und vor allem, das ist sehr konkret und vielleicht ein bisschen sehr abstrakt für Leute nicht mit musiktheoretischem oder Jazz-Hintergrundwissen, dass E-Moll 7 B5 als Brechung über ein G-Moll 6, also mit einer großen Sechste, dass der funktioniert im Prinzip. Und dass also E-Moll 7 B5 austauschbar ist mit G-Moll 6. Ja, und das übe ich. Und das über beides natürlich dann G-Melodisch-Moll funktioniert.
Also, wer jetzt noch nicht an der Gitarre war, sollte schnell Melodisch-Moll wieder hervorkramen. Das ist eine sehr schöne Skala. Da gibt es noch ein paar andere coole Sachen, die man mitmachen kann. Und welchen Tipp würden Sie aus Ihrer heutigen Perspektive gerne Ihrem jüngeren Erstsemester Musik- oder Psychologie-Studierenden ich mitgeben, um den Sie damals froh gewesen wären?
Ja, so eine Zuversicht. So nach dem Motto, das wird schon. Also ich war so zum Beginn des Psychologiestudiums bin ich da relativ reingeschwommen. Ich muss auch sagen, das fand ich gut. Ich habe am Anfang des Psychologiestudiums habe ich fast nur Musik gemacht. Also ganz viel geprobt, in der Studierenden Big Band gespielt, bei eigene Bands weiterentwickelt. Wir haben dann auch ein Plattenlabel gegründet und so. Und ich habe irgendwie nicht gesehen, was das mit der Psychologie hingeben soll. Und war da auch nicht, ich war kein besonders guter Psychologiestudent. Und heutzutage bin ich extrem froh, dass ich das fertig gemacht habe. Ich konnte dann auch ganz anders an das Musikstudium rangehen und denken, das ist eigentlich meine größte Leistung, dass ich gegen so viel Widerstand das Psychologiestudium fertig gemacht habe und auch erfolgreich abgeschlossen und dass ich das heute auch sehr nutzen kann. dass da wiederum auch meine Musik von profitiert hat, weil ich die einfach jetzt freier und entspannter machen kann, beziehungsweise weil ich andere Perspektiven auch aufs Musikmachen dadurch gewonnen habe.
Das finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Scholz. Es hat sehr großen Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal.
Das ist doch gut.
Das war's für heute. Vielen Dank, Daniel Scholz, für dieses tolle Gespräch, auch beim zweiten Mal. Die Zusammenfassung des Interviews findet ihr wie immer auf www.what-is-practice.de. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Einmal im Monat verschicke ich einen Newsletter mit 5 Übetipps, für den du dich kostenlos registrieren kannst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ciao und bis bald wieder, euer Patrick.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.